Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Ja, so emotional. Ihr hört schon bei dem Lied heute, es geht um Beziehungen. Es ist so ein schönes Lied, oder? Ich muss immer weinen. Tobi muss nicht weinen.
Aber es ist trotzdem schön.
So cool. Also für die, die sich fragen, wer ist der nette Herr neben mir und warum sitzen wir hier auf der Bühne, ist der Tobi Teichen, Pastor vom ICF München, auch verantwortlich für alle ICFs in Deutschland, oder? Großes stimmt, Land, viele stimmt. Leute.
Ja.
Und Teil vom ICF Movement Leitungsteam mit mir.
Ja.
Also wir sind die Hoffnung Europas. Ja. Mehr gibt's nicht.
Ja, Gott hat Humor.
Ja. Genau, wir sind dazu verdammt, dass wir immer, wenn wir Coachings haben, zusammen im Zelt schlafen. Mehr Details gibt's nicht. Genau, also es ist immer lustig und Tobi, ich schätze dich sehr. Erstens, du kommst hierher als mein Freund. Wir verbringen Zeit miteinander und ich merke immer, über viele, viele Jahre ist das Wertvollste, was man haben kann. Ein Freund, der auch an Jesus glaubt. Und du ermutigst mich immer, da denke ich mir, das, was du zu mir sagst, also ich muss ja unglaublich toll sein.
Ja, also wenn man mit jemandem so oft zelten war, kennt man wirklich, ja. Ich glaube, eine Theorie ist, wir riechen beide nicht so gut. Wahrscheinlich sind wir das im Zelt. Das sagen jedenfalls unsere Frauen, wir riechen nicht gut genug. Nee, also das ist wirklich genial, so in vielen Jahren gemeinsam unterwegs zu sein und ehrlich zu sein, an Jesus dran zu bleiben.
Heute, du warst ja heute Morgen mit deiner Frau hier. Sie ist heute, du nimmst deine Familie gerne überall hin mit und da schätze ich sehr, dass du ein Familienmensch bist. Ein großartiger Vater, dein Sohn liebt dich und verehrt dich und ist wirklich eine coole Family. Und danke, dass du sie auch heute hier dabei gehabt hast. Sie mussten jetzt nach Hause gehen, weil er, was, Schule hat oder was? Schule, morgen Schule, du bist ja der Lehrer, genau. Gut. Ihr dürft jetzt gerne eure Telefone rausnehmen. Es geht wieder Slido. Falls du das nicht kennst, Slido, du kannst auf die Homepage gehen, das heißt slido.com und oder auch diese App runterladen. Und du kannst heute wird die Message so sein, dass du Fragen stellen kannst. Am Vormittag war das Thema Familie und jetzt am Abend wollen wir hauptsächlich Fragen zum Thema Single sein als Christ oder auch als Nicht-Christ oder dass du dir, wenn du vielleicht in einer Beziehung bist und nicht verheiratet bist, dass du dir überlegst, was könnte ich denn da für Fragen stellen? Also jetzt nicht unbedingt fragen, wo kriege ich das beste Bier in München? Diese Frage kannst du ihm nachher persönlich stellen, aber wir wollen uns heute wirklich auch die nächste halbe Stunde wirklich Zeit nehmen, auch deine Fragen zu beantworten. Und ihr könnt jetzt gerne schon eure Fragen reinstellen. Wir haben vom Vormittag noch 3 Fragen offen. Also wenn ihr Fragen stellen wollt, müsst ihr auch das Handy in die Hand nehmen und euch da einloggen. Und dann könnt ihr mit einem, wenn ihr auf den Finger hier geht, confirm, dann funktioniert das nicht.
Ja, wichtig ist auch, dass ihr den Daumen drauf macht, genau. Weil immer die Top-Antwort-Fragen sind oben. Also wir werden nicht jede Frage beantworten. Das heißt, wenn du jetzt nicht auf eine Frage drückst, wird sie nicht gewertet, beziehungsweise geht sie nicht nach oben. Versteht ihr? Wir nehmen immer die obersten, fangen wir an. Also jetzt zum Beispiel hat bei mir 2 Daumen nach oben die oberste Frage. Das heißt, ihr müsst die ganze Zeit oder dürft die ganze Zeit raten oder eine Frage stellen, weil die werden wir von oben runter, also die Top-Fragen, behandeln.
Ah, kein Internet, deswegen.
Ja, macht ja nichts. So.
Gut, wo sind wir? Haben es alle verstanden?
Also 10 Leute haben es verstanden, glaube ich, weil die drücken schon.
Ah, 20 Leute haben es verstanden. 22. Cool. Und unten kommen noch neue Fragen. Wonder Woman. Okay, spannend. Thorsten, wie geht das? Thorsten, das ist anonym. Gut, die erste Frage. Die erste Frage haben wir gerade gesagt. Heute am Vormittag haben wir gesagt, wir werden die heute am Abend beantworten. Und die lautet, kein Sex vor der Ehe, aber trotzdem kuscheln. Ist das realistisch, Tobi?
Also damit fängt es ja schon mal an. Ich setze es mal voraus, dass du das Ziel überhaupt hast, mit Sexualität zu warten. Nachdem keiner überhaupt fragt, warum sollte ich warten, setze ich das jetzt einfach mal voraus, dass du warten willst. Dann kommt es aber sehr darauf an, was deine Vision ist. Ich merke, Paare, wenn sie zum Beispiel mit Gott unterwegs sind, werden manchmal ein bisschen verkrampft. Das heißt, sie haben irgendwelche Regeln, nach denen sie vorwärts gehen. Und ich glaube, dass Gott dir keine Regeln gibt, sondern Werte. Das ist was ganz anderes. Also eine Regel ist, wie viele Schritte darf ich gehen an meinem freien Tag? Das haben die Juden probiert. Das ist eine Regel. Sabbat ist aber etwas, zum Beispiel, wo du dir frei nimmst. Was heißt das auf Sexualität bezogen? Jeder Person ist anders. Männer sind anders, Frauen sind anders. Spätestens, wenn du die Beziehung länger führst, wirst du das rausfinden, dass der Mann ganz anders ist und die Frau ganz anders ist und Gott damit einen Plan hat. Und deswegen sehen wir unsere Sexualität auch sehr, sehr unterschiedlich. Und dann gibt es noch Persönlichkeitstypen. Deswegen empfehle ich dir immer von hinten her anzufangen, zu sagen, was ist deine Vision? Also wir haben ein junges Paar bei unserer Church, die haben gesagt, ihre Vision ist, dass sie sich überlegt haben, was wünschen sie sich in der Hochzeitsnacht das erste Mal zu erleben? Das ist eine gute Frage. Du sagst, ja, das, was wir schon die ganze Zeit machen, rumschnackeln, das machen wir dann auch noch. Gut, dann ist das dein Ziel, dann vergiss die Frage. Warum ist es gut, darüber nachzudenken? Ich habe mal ein Zitat gelesen, heißt, deine Gegenwart wird eines Tages deine Vergangenheit sein und diese Vergangenheit wird wieder Auswirkungen auf deine Zukunft haben. Ich wiederhole es nochmal. Deine Gegenwart wird die Vergangenheit bald sein. Und deine Vergangenheit hat immer Auswirkungen auf deine Zukunft. Deswegen kannst du überlegen, wie willst du heute deine Beziehung leben, wo du noch nicht ein Commitment eingegangen bist mit deinem Partner. Und dann überlegen von hinten her, was hilft dir heute. Was immer wichtig ist, dass man ehrlich darüber redet. Hilfreich ist oft, mit einem anderen Paar darüber zu reden, die auch das gleiche Ziel haben und sich auszutauschen, weil man sich selbst in die eigene Tasche lügt. Und Männer und Frauen sind sehr unterschiedlich. Ein Paar hat mir letztens erzählt, ja, weißt du, Pastor, voll super. Wir gehen zusammen immer in die Sauna, aber wir haben keinen Sex vor der Ehe. Denke ich, ihr armen Schweine. Also, wie macht ihr das? Du schaust dir deine Frau an und findest sie nicht geil? Soll ich dir die Hand auflegen nochmal an die richtige Stelle? Oder was ist mit dir kaputt? Also, wenn ich meine Frau nackt sehe, dann bin ich ganz im göttlichen Design. Da heißt es, berausche dich an den Brüsten deiner Frau. Also, ich weiß genau, was Gott damit meint. Also, und dann sagen sie, ja, nee, ist kein Problem, wir können auch zusammen in Urlaub gehen. Und dann denke ich mir, ja, und dann liegst du die ganze Nacht mit Latte Macchiato im Bett und denkst dir, nein, nein, nein. Also es kommt sehr darauf an, was dein Ziel ist. Und wenn dein Ziel ist, wo du hingehen willst, kannst du heute Entscheidungen treffen und dann ehrlich sein, was es als Mann bedeutet und als Frau bedeutet. Und dann da im Weg sein, auf dem Weg sein.
Schön, ja? Ich habe mir das, super gesagt, immer das auch angeschaut und mir überlegt, immer, als wir in der Zeit waren, also meine Frau und ich, wir haben auch gewartet zum Beispiel und haben uns, natürlich haben wir vorher anders gelebt, aber dann haben wir gesagt, ja, jetzt probieren wir es mal. Und ich mir überlegt, was würde ich gerne meiner Tochter erzählen, wie ich das gelebt habe? Was würde ich ihr gerne für Tipps geben anhand meines Lifestyles? Und da habe ich gemerkt, einfach nur die Frage, ich habe zwar keine Tochter, aber was würde ich ihr gerne erzählen wollen? Und da habe ich gemerkt, aha, natürlich, dass sie unserem Beispiel folgt, damit sie so wenig Schaden wie möglich in ihrem Leben erlebt.
Und ich hoffe einfach, dass jede Beziehung einen natürlich guten Umgang mit Körper, Seele und Geist hat. Das heißt, Sexualität kannst du entweder verteufeln, du kannst sagen, alles schlimm, alles böse, oder du kannst sagen, ja, Sexualität ist ja vollkommen egal. Ich glaube, Sexualität ist wie Feuer. Wenn Feuer ist etwas Geniales, aber wenn ich jetzt hier vorne einfach Holz holen würde und sagen würde, ich liebe Feuer, ihr ja auch. Und dann mache ich hier einen Holzstapel und ein bisschen Spiritus und sage, lass uns wärmen heute, seid ihr dafür? Dann sagst du, das machst du jetzt nicht echt, Pastor, oder? Du kannst jetzt nicht das hier anzünden, weil wenn du es hier anzündest, brennt gleich alles. Das Problem ist aber nicht das Feuer, das Problem ist, dass die Stelle nicht geschützt ist. Und Gott gibt dir einen Schutz und das ist das Commitment. Das heißt, wenn du heute Frau bist hier und du sagst, was ist eigentlich Gottes Plan? Gottes Plan ist, dass ein Mann, bevor er dir so nah sein darf und so Intimität mit dir teilen darf, sollte sich erst entscheiden, sein Leben für dich zu geben. So wertvoll sieht Gott dich. Nicht als ein Stück Fleisch, nicht jemand, der sich an dir befriedigt, nicht jemand, der mit dir Ego-Sex macht, seinen Kick macht und einfach anstatt, ich sag's mal, in die Hand zu wichsen, ich sag's es wirklich ganz hart. Das nennt man dann One-Night-Stand. Also anstatt das zu machen, nehme ich dich und genauso andersrum, als Mann hast du einen unfassbaren Wert in Gottes Augen, dass eine Frau sagt, ich gebe mein Leben für dich. Und das ist der Schutzrahmen für Sexualität. Das heißt nicht, dass du immer den Kick hast, das heißt aber, dass in diesem Schutzrahmen du ehrlich sein kannst, du wachsen dürfen kannst. Und deswegen, wenn du das Feuer dort leben willst, überleg, was du heute schon anzündest, alles in deinem Leben. Weil was du heute lebst, wird deine Vergangenheit sein, weißt du noch? Und das wird deine Zukunft prägen. Und was nicht bringt, ist immer dieses, was dieses Pärchen da gemacht hat mit dem Latte Macchiato im Bett. Also der Mann immer gesagt hat, ja, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Dann denke ich, ja, was machst du denn die ganze Zeit? Er sagt die ganze Zeit, ja, ich mach das jetzt nicht. Nein, 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 nein. Und die Frau immer so, nein, 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 nein. Dann denke ich mir, ja, und dann, was passiert in der Hochzeitsnacht? Ja, ja, ja. Wenn ihr ein Jahr lang eintrainiert, nein, 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 nein. Du hast hier und hier eine Festplatte, wusstest du das? Ja. Und dann gehst du in die Hochzeitsnacht rein und dann ist auf einmal Sexualität für dich etwas Komisches, etwas, was man nicht darf. Und dann bist du bestimmt nicht der Tiger im Bett, kann ich dir gleich sagen.
Nein,
nein.
Gut, ihr könnt da gerne weitere Fragen stellen oder euren Daumen hoch weitermachen. Es gibt noch viele, viele spannende Fragen. Und zwar ist die nächste Frage, wie geht man mit Altlasten aus früheren Beziehungen um?
Das ist eine sehr gute Frage und bestätigt ja das, warum du heute darüber nachdenken solltest, wie du heute die Beziehung führst. Weil diese Beziehung sollte sie scheitern, weißt du noch, ist eines Tages deine Vergangenheit. Ja. Und wird genauso deine Zukunft bestimmen wie deine letzten Beziehungen, wo du jetzt Altlasten mit dir trägst. Deswegen, Gott will dich immer beschützen, er will dich gar nicht vor etwas weghalten, deswegen sind diese Gedanken so gut, sich zu machen. Altlasten bedeutet ja, ich bin verletzt. Oder ich bin körperlich, seelisch und geistlich jemand sehr nahe gekommen und das ist auseinandergegangen. Je intensiver du das lebst, desto verletzender ist das. Also ich sage mal, die verletzendste Variante ist Scheidung. Scheidung bedeutet, wir haben sexuell die komplette Einheit geteilt, wir haben aber auch seelisch als Freunde das Intimste geteilt und geistlich waren wir eins. Wenn es das auseinanderfetzt, hast du geistlich und seelisch gesehen lauter Wunden an dir. Es ist so, wenn ich lauter Dinge von dir einfach rausreiße. So, dann bist du seelisch voller Wunden. Das Gleiche passiert aber, je nachdem, wie du deine Beziehung heute lebst, mehr oder stärker, egal ob du einen Trauschein hast oder nicht. Wenn ich einfach zusammenlebe, dann sage ich, ja, ich bin ja nicht verheiratet, aber du hast genau die gleichen Verletzungen, wusstest du das? Weil du körperlich, seelisch und geistlich eins warst mit jemandem und das reißt dann jemand auseinander. Das heißt, je tiefer und intensiver du es gelebt hast, desto mehr hast du Wunden. Das Gute ist, dass Jesus dich nie anklagt. All seine Werte sind, damit wir leben, nicht damit er uns anklagt. Er hat kein Problem damit, wenn wir in unserem Leben uns anders entscheiden. Und deswegen ist er am Kreuz gestorben, für all die Wunden, für all die Dinge, wo ich verletzt bin. Deswegen gibt es hier ein Get Free Day, deswegen gibt es hier Orte, wo man es machen kann. Aber wenn ich nicht im göttlichen Prinzip lebe, verbinde ich mich. Es heißt, ein Mann verlässt seine Familie, um mit einer Frau sich so eng zu verbinden, mit Körper, Seele und Geist. Wenn ich mich in Beziehungen sehr intensiv verbunden habe, seelisch, geistlich oder körperlich, dann muss ich auch wieder eine Heilung und auch eine Trennung vollziehen. Wusstest du das? Von meinen Ex-Partnern. Wenn ich das nicht mache, habe ich noch immer eine Verbindungslinie zu meinen Ex-Partnern. Je mehr Verbindungslinien du hast, desto unmöglicher wird die neue Partnerschaft, weil du alles mitziehst in die neue Partnerschaft. Das heißt, du küsst deinen neuen Partner und du denkst im Hinterkopf, ja, ich habe aber letztens noch sie geküsst und sie geküsst und sie geküsst und sie geküsst. Du hast Sexualität, aber hast nicht nur mit dem Partner Sex, sondern du hast all das noch am Mitschleppen mit dir. Ich bin nicht christlich aufgewachsen bis 19. Das heißt, Sexualität war für mich vollkommen klar, wie man es lebt. Man lebt es halt so. Das heißt, du hast eine Freundin, dann gehst du mit ihr ins Bett und so weiter. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich zum ersten Mal gemerkt, was eigentlich Liebe wirklich ist. Weißt du, woran du das merkst? Wenn du jemanden wirklich liebst, da bin ich jetzt sehr direkt mit dir, habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der dann sagt, oh, danke, Schatz, dass du dich vor mir so fortgebildet hast. Vielen Dank, dass du mit vielen im Bett warst. Vielen Dank, dass du ein paar One-Night-Stands hattest. Vielen Dank, dass du ein paar lange und ein paar kurze Beziehungen hast. Vielen Dank, dass du die Kusstechnik weiterentwickelt hast und die Stellung weiterentwickelst. Ich danke dir so sehr, dass du unsere Ehe so gut vorbereitet hast. Ich mache es jetzt sehr skurril. Wenn du jemanden wirklich liebst, denkst du, ich wünschte, ich wäre der Erste. Also meine Frau ist mir nicht mal egal, wie lange der René ihre Hand hält. Da werde ich schon eifersüchtig, gell? Jetzt sagst du, wie soll nur die Hand halten? Nee. Das ist sowas Intimes. Und dann haben wir geweint, wir beide erstmal, weil der Schmerz da war. Dann sind wir zu Jesus gegangen und er hat das wiederhergestellt. Gott kann alles wiederherstellen. Gott klagt dich nie an. Er möchte dich heilen und befreien. Und er möchte, dass wir diesen Weg gehen. Und deswegen empfehle ich dir, auch schon als Single, diese Prinzipien einzulehnen. Wie kann ich lastenlos werden? Wie kann ich sündelos werden? Wie kann ich Schmerzen loslassen? Wie kann ich get free leben? Weil das ist der Schlüssel für eine lebendige Beziehung am Ende vom Tag mit einem Menschen, dass ich das eintrainiere. Und das sollte ich heute anfangen. und nicht sagen, ich warte auf einen Partner, dass ich es anfange?
Die nächste Frage ist, muss meine Frau oder Mann gläubig sein?
Was sagst du? Also meine Erfahrung ist, dass jeder, der die Frage stellt, das eigentlich weiß. Das ist sehr frech formuliert, sonst würde ich die Frage gar nicht stellen. Und tief drin weißt du es auch. Weil je nachdem, wie du den Glauben siehst, der Glaube ist ja nicht ein Hobby. Also ich bin FC Bayern-Fan, kommt hier wahrscheinlich nicht so gut an. Vielleicht sind auch gar keine Fußballfans da, weiß ich manchmal in Österreich nicht so ganz genau. Aber also, so, ich bin Fußballfan. Und ob meine Frau muss gar nicht Fußballfan sein. Die muss tolerant sein. Die muss sagen, geh ins Stadion, zieh das Trikot an. Geh du samstags dahin, aber ich muss ja nicht. Warum? Ist ein Hobby, okay? So, dein Glaube, den Jesus dir vorstellt, ist kein Hobby. Dein Glaube heißt, dass Jesus Christus der Chef in deinem Leben ist, dass er alle Lebensbereiche beeinflussen möchte, dass er die Impulse geben möchte und dass er zusammenfügen will. Weißt du noch, was du bei der Ehe sagt? Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Okay? So, jetzt fängst du an eine Beziehung mit jemandem, der ist nicht gläubig. Vielleicht hast du auch heute diese Beziehung und ich möchte dir gar nicht zu nahe treten, wenn du nicht gläubig bist, sondern du wirst gleich Folgendes merken. Für deinen Partner ist der Glaube nicht ein Hobby, sondern es ist mein Leben. Eine junge Frau in unserer Kirche hat einen jungen Mann gedatet, der mit Gott nichts zu tun haben wollte. Dann sagte er zu ihr, ja, weißt du, ich liebe dich, Schatz, aber mit Jesus will ich nichts zu tun haben. Dann hat sie etwas sehr Schlaues geantwortet. Er hat gesagt, das geht nicht. Wenn du mich liebst, musst du Jesus lieben, weil der lebt in mir. Du kannst mich nicht lieben, oder du meinst meinen Körper, okay, den kannst du jetzt lieben, du kannst mich geil finden, auf Deutsch gesagt. Aber mein Wesen kannst du nicht lieben, wenn du Jesus Christus nicht liebst. Der lebt in mir. Der ist mein Chef. Der macht alles aus. Das heißt, wie willst du vergeben in Zukunft? Wenn der eine das Kreuz kennt, der andere nicht. Wie willst du Entscheidungen trennen, sagen, Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, aber nur für mich, weil mein Partner findet dich ja blöd. Wie willst du Prioritäten setzen? Wie willst du dich versöhnen? Wie willst du dein Calling leben, wenn dein Partner sagt, ich sehe das alles nicht so? Und deswegen stellen wir diese Frage, weil wir es tief drin wissen. Das ist meine Theorie. Und wenn wir Gott fragen, dann sagt er uns auch immer das Gleiche eigentlich. Das heißt, meine Theorie ist andersrum. Letztens sagte eine junge Frau in unserer Kirche, ja, also mein Freund sagt immer, der hat mit Gott nichts zu tun. Wenn ich ihn wirklich lieben würde, dann würde ich jetzt mit ihm schlafen. Da habe ich zu ihr gesagt, sehr interessante Definition von Liebe. Wenn du deinen Körper gibst, liebst du ihn? Ich drehe es mal um. Wenn er dich lieben würde, würde er nie was etwas von dir wollen, was du nicht willst. Er würde dich höher achten als dich selbst. Das ist Liebe. Und deswegen glaube ich, lange Rede, kurzer Sinn. Die Bibel ist da sehr klar dazu. Sie will, dass du lebst, dass du aufblühst und dass beide das gleiche Fundament haben. Aber das bedeutet nicht nur sagen, ich bin Christ. Ich empfehle dir anzuschauen, was heißt denn für dich Christ sein? Also ich kann mich Christ nennen, aber Jesus ist nicht der Chef in meinem Leben. Mit so einem Partner kriege ich tendenziell ein Problem. Weißt du warum? Wenn Jesus nicht der Chef in deinem Leben ist, weiß ich nicht, wie du reagierst, wenn ich nicht dabei bin. Wenn Jesus der Chef in deinem Leben ist, weißt du, allein wegen ihm wirst du treu sein zu mir. Wenn Jesus dir sagt, versöhn dich, dann tust du es. Warum ist Jesus dein Chef? Wenn dir sagt, geh den ersten Schritt, dann machst du es. Wenn nicht, dann nicht. Und deswegen würde ich mir angucken, was heißt denn der Glaube für meinen Partner? Und das wäre mir nicht egal, weil das ist die engste und nächste und intimste Person, die du an dich ranlässt. Und der muss ich vertrauen können.
Würdest du dann sagen, also jetzt, wenn jemand hier ist und dein Partner, der sitzt jetzt gerade neben ihm und der glaubt nicht an Jesus, mach lieber Schluss.
Nee, dann würde ich einfach sagen, jetzt mal aus Sicht des Partners, der nicht an Jesus glaubt, würde ich mal intensiv meiner Freundin oder meinem Freund zuhören, was es dem Glauben wirklich bedeutet. Weil vielleicht denke ich bis jetzt so, ja, der eine ist Katholik und der andere ist halt ICFler, geben halt Weihnachten in der Kirche, was ist das Problem? Ich würde versuchen rauszufinden, was mein Partner dort wirklich beschäftigt und was er liebt und was er an Gott faszinierend findet. Und dann würde ich sagen, ich will es selber mal rausfinden. Ich will ihm wirklich eine ernsthafte Chance geben und nicht, ich gehe jetzt mit in die Kirche, weil es dir gefällt, sondern ich will selber rausfinden, ob es Gott gibt und ob Jesus Christus der Weg zu Gott ist. Und den Weg würde ich gehen. Wenn ich zu dem Ergebnis komme, dass einer sagt, nach allem Prüfen, nach allem Gucken, es gibt zwei Meinungen, dann empfehle ich euch beiden, die Beziehung nicht weiterzuleben, weil ich könnte nicht damit leben. und in den Spiegel gucken, wenn ich wüsste, meine Frau liebt Gott, ich finde Gott halt, naja, und ich wüsste, ich bin der Grund, dass sie ihren Glauben nicht leben kann. Damit will ich nicht leben. Weil das wäre für mich keine Liebe, sondern ich will ja, dass sie aufblüht und dass ich aufblühe. Und deswegen würde ich dem ernsthaft eine Chance geben, ernsthaft hinschauen und dann gemeinsam überlegen, ob man wirklich die gleichen Werte hat fürs Leben, weil die werden dich entweder killen in deiner Beziehung oder nicht.
Nächste Frage, finde die sehr schnell oben gewesen. Ich sehne mich nach einem Partner, aber bin seit ewig alleine. Ich verstehe nicht, wieso mir das vorenthalten wird. Was soll ich tun?
Was würdest du sagen?
Ja, ist eine sehr, genau wie alle anderen Fragen, sehr persönliche Frage. Und ich glaube, man hat immer auf gewisse Dinge Einfluss und auf andere nicht. Also ich kenne jetzt dein Leben natürlich überhaupt nicht, aber es gibt halt so Tendenzen, wo man sich hinterfragen kann, ob man eher das eine oder andere Extrem lebt. Also ich kann entweder die ganze Zeit warten mit dem Wunsch, eines Tages werde ich eine Beziehung haben und dann geht es mir gut. Also so wie bisschen, wie man die Vorstellung hat, man geht in die Schule und sagt, eines Tages werde ich Geld verdienen und dann geht es mir gut. Dann verdiene ich Geld und denke ich mir, na, eines Tages werde ich nicht nur Geld verdienen, sondern einen Partner haben, dann geht es mir gut. Dann habe ich einen Partner, dann denke ich, die Kinder könnten es sein. Wenn ich die Kinder habe, denke ich, wenn sie ausgezogen sind, dann geht es mir gut. Und wenn sie ausgezogen sind, denke ich, wenn ich Rentner bin, geht es mir gut. Und wenn ich Rentner bin, denke ich, früher ging es mir gut. So, wir können Dinge projizieren in eine Partnerschaft, die da niemals sein wird. Also ein Partner wird niemals mich erfüllen. Das heißt, wenn ich warte, dass mein Leben beginnt, bis der Partner kommt, dann werde ich enttäuscht werden, wenn er da ist. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich werde erst komplett durch die andere Person, dann glaube ich so ein bisschen, ich nenne das mal ein bisschen Hollywood-Scheiße. Die meisten Leute denken, wenn ich als Single nicht glücklich bin, muss ich nur warten, bis ich jemand finde, dass ich glücklich werde. Aber dann, ein bisschen frech gesagt, suche ich keinen Partner, sondern einen Therapeuten. Das ist jetzt sehr hart. Wenn ich denke, ich brauche einen Partner, um glücklich zu werden, dann suche ich einen Therapeuten, nicht einen Partner. Ein Partner ist unperfekt. Ein Partner hat Macken. Ich will das gar nicht wegreden, dass es schön ist, Partnerschaft zu haben. Das heißt, das eine, was ich tun kann, ist, an mir selber einen Weg zu gehen, damit ich sagen würde, ich will immer mehr eine Person werden, die durch ihre Glaubensbeziehung und durch ihre Freiheit, die sie lebt, einen Partner als Geschenk haben kann, sozusagen. Das ist das, da habe ich Einfluss drauf. Dann kann ich überlegen, welches Extrem habe ich. Habe ich das Extrem, ich warte die ganze Zeit, dass der Partner vom Himmel fällt, in mein Ehebett direkt und dann werden wir gleich eins. Ich übertreibe es jetzt. Oder bin ich der, der die ganze Zeit auf der Suche ist, wie so ein, ich sage mal, wie so ein schwarzes Loch, die ganze Zeit sagt, ich brauche einen Partner, ich brauche einen Partner, ich brauche einen Partner, ich wechsle ständig die Kirchen, ich brauche einen Partner. Beides extrem. Beides extrem. Das heißt, der eine müsste vielleicht lernen zu sagen, Gott, wie kann ich aktiv werden, jemanden kennenzulernen? Und der andere müsste sagen, wie kann ich mal ein bisschen weniger aktiv sein? Das ist je nachdem, wie du es gerade lebst. Und dann, glaube ich, ist es eine geistliche Sache. Ich würde dir sehr empfehlen, für deinen zukünftigen Partner intensiv zu beten. Es ist ein geistlicher Kampf, dass lebendig gläubige Menschen sich finden und eins werden. Ich würde dafür beten und ich würde mich ausstrecken in der geistigen Dimension, dass Gott dir mehr zeigt, wie kannst du Gebetskampf führen. Du kannst jetzt schon anfangen, für deinen Partner zu beten, ohne dass du den kennst. Und du kannst dort eingreifen. Und dann noch ein letzter Punkt. Immer die Frage zu stellen, und das ist keine leichte Frage, aber ich merke, die stellen wir heute gar nicht mehr. Gott, was ist eigentlich deine Berufung in meinem Leben? Also in unserer Kirche fragt das fast keiner. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Paulus ist der Meinung, dass Single-Sein die bessere Variante wäre. Wusstest du das? Die bessere Variante, nicht die B-Variante. Aber also in unserer Kirche kommt da keiner auf die Idee, denkt sich, ja gut, also wenn ich jetzt noch 20 Jahre warte und dann 50 bin und noch Single bin, dann könnte ich Gott mal fragen, ob ich Single bleibe, weil dann bin ich ja schon ein Opfer. Also wirklich, so denken die unsere Kirche, ja? Also, und ich würde es aber aus Freiheit stellen und sagen, Gott, wenn du mein Calling siehst, dass ich für dich lebe und Single bin, dann zeig es mir so, dass ich nicht denke, es ist schlimm, dann ist es etwas Gutes in meinem Leben. Dann blühe ich auf. Und deswegen glaube ich, am Ende vom Tag bleibt das Gleiche, was mache ich mit meinem Schmerz, das will ich abschließen, die Frage, mit einem vielleicht ganz anderen Beispiel. Meine Frau und ich haben 8 Jahre darauf gewartet, dass wir ein Kind kriegen. Sagst du, ja, aber ihr habt immerhin Kinder machen können. Was ist dein Problem? Aber es ist ein Schmerz, ja? Was passiert jedes Mal, wenn in deinem Freundeskreis jemand ein Baby kriegt? Du denkst dir, warum nicht ich? Dann kriegst du mit, die im One-Night-Stand schwanger werden, denkst du, Gott, dein Ernst jetzt? Die vögeln einmal rum und haben ein Kind und wir wissen auch, wie es geht, aber es kommt nichts. So. Das heißt, dieser Schmerz ist dann ein ähnlicher Schmerz, wie wenn du mitkriegst, dass deine Freundin oder dein Freund heiratet und die wieder verliebt sind und so weiter. Was machst du mit deinem Schmerz? Ich habe gemerkt, wenn du jedes Mal deinen Schmerz nimmst und wirklich zu Jesus gehst, wird es dich heilen und freier machen. Als nach 8 Jahren wir ein Kind bekommen haben, war das Kind nicht mehr mein Lebensinhalt, definitiv nicht. Ich glaube auch nicht, dass mein Sohn mich irgendwie vollendet oder irgendetwas. Ich freue mich über ihn, aber ich bin jedes Mal im Schmerz zu ihm gegangen und das empfehle ich dir genau gleich. Wenn du jedes Mal deinen Schmerz nicht vor Gott wegrennst, sondern zu ihm rennst, wirst du jedes Mal tiefer kommen in deine Intimität mit Gott. Das ist definitiv so. Und das wird sich aus Sicht der Ewigkeit lohnen. Davon bin ich überzeugt.
Ich habe vor kurzem mal einen meiner besten Freunde gefragt. Das war einer der geilsten Antworten. Und zwar habe ich gefragt, bist du eigentlich glücklich in deiner Ehe? Weil wir kennen uns schon ewig und er hat geheiratet und ich habe ihn gekannt als Single. Und er hat gesagt, ich bin immer noch zufrieden, sie ist immer noch unzufrieden. Und dann hat er gesagt, ja, ich war vorher zufrieden und sie war vorher auch nicht zufrieden. Ich habe gewusst, die Ehe wird es nicht lösen. Und sie hat immer gedacht, die Ehe wird es lösen. Wir sind jetzt verheiratet und ihm geht es immer noch gut und sie ihr immer noch nicht. Und da habe ich gemerkt, es ist so, so krass, dass man eigentlich lernen muss, auch selber zufrieden zu sein.
Ja, und das gilt natürlich für die Verheirateten mindestens genauso. Genau. Weil woran merke ich, sagst du, ja, aber die haben eine Beziehung. Aber weißt du, woran ich merke nach einigen Jahren, ob sie es können? Ob sie nach ein paar Jahren noch zusammen sind. Ja. Das ist jetzt echt hart, gell? Ob sie nach 4, 5, 6, 7 Jahren noch eine glückliche Ehe führen. Daran merke ich, ob sie zufrieden sein können mit sich. Dann sagst du, ja, die haben es besser. Ja, das weiß ich nicht, wer es besser hat. Egal ob Single oder Beziehung, du musst es lernen. Mit Gottes Hilfe zufrieden zu sein. Und neu anzufangen.
Ganz andere Frage. Ich ziehe eine Frage ein bisschen vor. Und zwar, wo ist sie jetzt? Kein Sex, die kommt schon hoch im Rating. Kein Sex vor der Ehe. Was sagt Gott konkret in der Bibel dazu? Konservative versus liberale Theologie. Wer hat recht?
Keiner von beiden. Also, ich empfehle dir zu reflektieren, wie du mit der Bibel umgehst. Wenn du sagst, es ist das Wort Gottes, ist was anderes als es ist ein netter Ratgeber. In meinem Leben, ich habe gemerkt, dass das Wort Gottes, Jesus Christus sagt, er selber ist das Wort Gottes und er sagt, es ist lebendig. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, es ist dafür da, deine Seele von deinem Geist zu unterscheiden. Deine Seele sind deine Gefühle, deine Gedanken, deine Prägungen und Geist ist Gottes Ideen, Gottes Prägungen. Die Bibel sagt, dass unsere komplette Gesinnung, also wie wir denken, wie wir fühlen, sich ändern muss. Die Bibel sagt auch, dass wir verloren sind in unseren Gefühlen, steht im Römerbrief. Wir alle. Wir sind lost in feelings. Ich habe Gefühle da, ich weiß nicht mehr, wo oben, wo unten ist, jetzt bin ich verliebt, was ist los? Ich habe keine Orientierung im Bereich Gefühle. So, jetzt kann ich die Bibel als Verbotskatalog nehmen. Pastor, kannst du mir ganz klar sagen, wo steht, man darf nicht Sex haben außerhalb der Ehe? Wenn du so mit der Bibel umgehst, dann gute Nacht. Die Bibel möchte dir Gottes Idee beibringen, damit du lebst. Da heißt es immer in der Bibel, damit du lebst, damit du lebst. Ich habe das erste Mal die Bibel gelesen und nur unterschrieben, wie oft das Wort, damit du lebst, drin stand. Und habe gemerkt, die Schallplatte hängt. Damit du lebst, damit du lebst. Das alles sage ich, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst. Das alles sage ich, damit du lebst, 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 damit du lebst. Warum hängt die Schallplatte im Wort Gottes? Weil die teuflische Lüge ist, dass Gott dir was verbieten will. Und dass er dich einhängen will. Und dass er es böse meint mit dir. Und deswegen suchen wir nach Verboten. Letztens kam ein junger Mann zu mir und sagt, Pastor, wenn du mir ganz klar sagst, wo in der Bibel steht, dass kein Sex außerhalb der Ehe da ist, dann mache ich es auch. Dann sage ich, ich wette mein Jahresgehalt, auch wenn es nicht hoch ist, dass ich dir gleich die Antwort gebe und es dein Leben null verändert. Doch, doch, zeig's mir. Ich sage, du suchst Verbote. Du fragst gar nicht, was ist Gottes Wunsch, Idee, Vision, wie hat er einen Mann gemacht, wie hat er eine Frau gemacht, was ist wahre Intimität. Sie waren nackt und schämten sich nicht voreinander. Weißt du, was für Schambolzen wir alle sind? Und ich meine jetzt nicht nur körperlich. Das, was hier wirklich drin ist, wahre Intimität. Intimität heißt, in die Furcht reinzugehen, dass du mich ablehnen könntest. Nicht mit Masken, nicht mit Performing, nicht ich war eine geile Nacht, sondern mich lieben. Ich wünsche mir das Größte, dass jemand mich, Tobias, liebt mit meinen Macken, mit meinen Schwächen, dann wenn ich nicht performe, wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Das ist mein Wunsch. Okay? So. Jetzt kann ich dir schon antworten, wo es in der Bibel steht. Und ich sag's dir überall. Deswegen konservative Theologie sagt ja, die drei Bibelstellen, da steht es ganz klar, Hebräisch und Griechisch. Liberaltheologie sagt, ja, das kann man nicht so sehen. Das muss man im Zusammenhang sehen, das ist ja auch was ganz anderes. Beides Schwachsinn. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Wenn es dich wirklich interessiert, sag Jesus Christus, zeig du mir, was dein Plan mit Sexualität ist. Ich will das Wort Gottes aufschlagen, nicht um zu entscheiden, dass ich entscheide, was ich da wegstreiche, was scheiße ist, was eigentlich scheiße, kann man ja nicht immer so sehen, sondern dass Gott mich liest und mir zeigt, wo ich Lügen glaube. Nur wenn du mit diesem Herz rangehst, wirst du Dinge entdecken. Das heißt zum Beispiel im Hebräischen, du sollst die Ehe nicht brechen, das Wort Naab bedeutet, keinen Sex außerhalb der Ehe zu haben. So, das müsste dir jetzt reichen als Antwort. Reicht aber gar nicht, stimmt's? Reicht gar nicht. Dann kannst du das Wort Unzucht untersuchen. Im Neuen Testament kannst du sogar in deiner Bibel nachgucken, in jeder Bibelübersetzung nachgucken, jeden Kommentar nachgucken, dann wirst du merken, das Wort Unzucht bedeutet das auch. Gibt es ganz oft in der Bibel. Aber dann bist du immer noch auf der Verbotsjagd. Merkst du das? Du fragst gar nicht Gott, was hast du vor? Und wenn du dich so verhältst, überleg dir mal, im Sexualität verhalten wir uns gegenüber Gott, wie wir es nirgends anders machen würden. Also wir überlegen uns zum Beispiel, wie weit darf man gehen? Das ist eine typische Frage von Christen. Wie weit darf man gehen, dass man noch nicht das Gebot bricht? Da sagt einer, ja, Bikini-Zone ist okay. Oder irgendwie sowas, verstehst du? Was für eine behinderte Einstellung. Nimm mal irgendein anderes Gebot. Du sollst nicht töten, kennst du das? So, es kommt ein Christ zu dir und sagt, Pastor, wie weit darf man gehen? Also, dass ich jemanden noch nicht komplett getötet habe. Ich meine es nur foltern. Ich meine nur foltern und quälen. Wie weit dürfte ich gesagt, du musst in die Klapse, Mann, was ist mit dir kaputt? So, weil du sollst nicht töten, glauben wir, dass es Gott gut mit mir meint, dass es sinnvoll ist. Das heißt, selbst wenn ich denke, ich könnte dich an die Wand klatschen, kommt etwas in mir, selbst als Nicht-Christ, wo ich sage, na, ist nicht gut. Ich spüre das zwar so stark jetzt, aber ich mach's nicht. Und jetzt kommt Sexualität. Ja, das ist ja was ganz anderes. Also da, ich fühle das, ich spüre das, kann das denn Liebe sein oder nicht Liebe? Wir sind lost in unseren Gefühlen. Wir sind lost, weißt du das? Die einzige Möglichkeit ist, dass Seele und Geist sich scheidet. Deswegen lade ich dir an, die Bibel zu lesen. Und sie hat von vorne bis hinten Beziehungstipps, Umgang, was ist ein Mann, was ist eine Frau? Wie geht man zusammen um? Was ist Liebe? Was ist überhaupt Sexualität? Was ist wahre Intimität? Was ist die Schönheit davon? Ich rede jetzt nicht von einfach rumvögeln und danach sagen, wow. Warum hat Gott dir so einen Trieb gegeben? Warum ist er so stark? Was ist Gottes Idee? So, wenn du all diese Fragen anfangen willst zu stellen, würdest du eine Schönheit rausfinden, die ist unfassbar. Und dann würdest du irgendwann sagen, ich will das gar nicht mehr anders. Weil in allen Geboten steht, du wirst nicht. Nicht, du sollst nicht. Du wirst nicht die Ehe brechen, weil du sagst, ich will das gar nicht mehr. Gottes Wesen ist gut. Und deswegen müsste man jetzt eine ganze Serie drüber machen, sich Bibelstellen angucken und du würdest merken, Gott ist der abgefahrenste Erfinder von Sexualität. Und das, was du in den Medien siehst und was du in Pornos siehst, ist die bescheuerteste, beschissenste Scheiße, die es gibt. Woher weiß ich das? Jesus sagt, an den Früchten wirst du es erkennen. Schau die Früchte an. Kaputte Frauenherzen, kaputte Männerherzen. Frauen, die denken, alle Männer sind Schweine. Frauen, die denken, alle Frauen sind andersrum und wie auch immer, ja. Und alle frustriert und alle verletzt. Du kannst sagen, Pastor, das ist christlich-konservativ. Ja, dann mach weiter, wie alle um sich herum machen. Aber dann beschwer dich nicht bei Gott. Also wir haben echt Nerven, gell? Vor allem, wenn wir Christen sind. Gott gibt uns ganz klar Ideen. Er sagt, wenn du das machst, wenn du auf die Herdplatte fasst, dann verbrennst du dich. Wir sagen, nee, für mich doch nicht. Dann so, ach du liebe Scheiße. Und dann, wir haben echt Nerven, beschweren wir uns bei Gott. Merkst du, was für Nerven wir haben? Gott sagt, es ist nicht gut, dass du es machst, ich empfehle es dir nicht. Wir machen es und beschweren uns bei Gott. Dann denke ich, dann müssten wenigstens die Eier in der Hose zusammen sagen, ja okay Gott, du hast eigentlich recht gehabt, ich beschwere mich jetzt nicht mehr. Gott heilt immer alles. Das ist wie wenn mein Sohn auf die Herdplatte fasst, dann sage ich nicht, du Vollpfosten, du bist nicht mehr mein Sohn. Das glauben viele, dass Gott so macht, gell? Wenn wir sündigen, denken wir, dass Gott so handelt. Stell dir das mal vor, ich sage meinem Sohn, ja, ich hab's dir gesagt, du sollst die Herdplatte nicht berühren. Jetzt hast du es gemacht, ab heute bist du nicht mehr mein Sohn. Hä? Was mache ich, wenn mein Sohn auf die Herdplatte fasst? Ich nehme ihn in den Arm, ich tröste ihn, ich verarzte ihn, ich setze ihm die Salbe drauf, ich bringe ihn ins Krankenhaus, ich will, dass er wieder hergestellt wird, aber was will ich auch? Ich will, dass er was daraus lernt. Ja. Wegen mir? Nee. Wegen ihm. Ja. Und alles, was neben Gottes Plan ist, ist auf die Herdplatte fassen. Und Gott will, dass du aufblühst. Der klagt dich nie an, der wird dich immer wieder verbinden. Du kannst auch die nächsten 10 Beziehungen so leben, wie du jetzt lebst. Du kannst immer wieder zu Gott kommen, der klagt dich nie an, der verbindet wieder deine Wunde und wieder und wieder und wieder. Aber er wünscht sich, dass wir es anders leben. War ein bisschen länger die Antwort.
Super. Ich hätte noch eine Rückfrage zu der Anna. Nächste Frage, die bräuchte man eigentlich unsere Frauen. Wie verhält sich ein Mann, wenn er auf seine Frau steht, auf eine Frau steht?
Ja. Also es ist auf Dating bezogen, oder was?
Nicht, das steht so, oder? Wonder Woman sagt, wie verhält sich ein Mann, wenn er auf eine Frau steht? Vielleicht fragen wir gleich die nächste Frage. Muss ich als Mann den ersten Schritt machen und wenn ja, wie viele?
Ja, also ich glaube, es gibt ja gar kein Müssen. Sondern ich habe mir das, überlege es mir mal so, wenn ich eine interessante Frau sehen würde und Single wäre, dann würde ich nicht warten, ob jemand anders schneller ist. Tiefe Antwort. Deswegen, ich muss gar nichts. Die Bibel sagt, du musst nichts, aber nicht alles dient dir zum Besten, sagt Paulus. Also, du kannst passiv warten, ob die anderen 10 Männer aktiv werden und dann, wenn die nicht aktiv waren, noch kommen. Aber das Risiko würde ich nicht eingehen auf dem Heiratsmarkt, sondern wenn ich jetzt... Die Stärke vom Mann ist eigentlich Fokus. Also zu überlegen jetzt...
Ich habe ja die Lana kennengelernt und dann habe ich gedacht, ja, für viel was Besseres kann mir nicht passieren.
Das stimmt.
Und dann habe ich ihr in ihre Lieblingsfarbe Blumen gebracht, blaue, und habe ihr meine Liebe erklärt und sie hat mir die Blumen wieder mitgegeben.
Also ich glaube grundsätzlich, weil eine Frage war ja auch zum Daten, ich glaube, dass man beim Daten überlegen will, was sorgt in einer Beziehung, dass sie hält. Also im Beziehungsthema verhalten wir uns so, wie wir in keinem anderen Bereich uns verhalten. Haben wir heute Morgen schon einige Beispiele gehabt. Also zum Beispiel, wie würdest du ein Auto kaufen? Würdest du sagen, oh, von der Ferne sieht geil aus, gute Farbe, Hammermodell, was kostet es? 80.000? Ja, logisch. Nee, oder? Weil du weißt, ob das Auto gut ist oder nicht, muss man den Motor untersuchen, muss man unten drunter schauen, überlegen, ist das ganze Ding, wie viel ist der Kilometerstand, das alles sehe ich nicht aus der Ferne und von außen. Wir fangen aber Beziehungen aufgrund der erotischen Anziehung an. Und wir haben auch lauter Liebeslieder, die uns das einsingen. Zum Beispiel James Blunt, ein wunderbarer junger Mann, ich mag ihn sehr, aber der singt nur Scheiße meistens. Also zum Beispiel singt er, du bist wunderschön. So wunderschön, ich hab dich von der Ferne gesehen, in der U-Bahn und du bist so wunderschön, ich geb mein Leben für dich, warum, du bist so wunderschön. Hä? Würdest du so ein Auto kaufen? Das Entscheidende im Dating ist zu schauen, was sind die inneren Dinge. Jeder Mensch wird älter, wusstest du das? Also, wenn du auf du bist so wunderschön stehst, dann musst du immer wieder die Partner tauschen, weil die müssen jung bleiben. Das ist jetzt ganz simpel. Also an jedem Körper wird es irgendwann schwabbelig und irgendwann fängt es an zu hängen und dann wirst du alt und kriegst Falten. Ich will dich nicht schocken, weil die meisten noch so jung aussehen. Aber das wird passieren. Das heißt, wenn meine Liebe drauf aufgebaut ist, du bist so wunderschön, ja, was passiert dann in 10 Jahren? Jetzt hast du 3 Falten, die finde ich nicht mehr schön. Das Entscheidende sind innere Werte. Wie sehen wir zusammen den Glauben? Was ist der Charakter des anderen? Also redet er nur oder tut das auch? Wie ist die Konfliktbereitschaft des anderen? Also können wir an unseren Konflikten arbeiten? Entwickeln wir uns Schritt für Schritt, ja oder nein? Ist er lernbereit oder denkt er hat immer recht? Ja, ganz wichtige Dinge. Und inwiefern ist Jesus unser Fundament? Wenn du die 5 Dinge anschaust, kannst du heiraten, wenn du willst, und es wird ein Erfolg. Wusstest du das? Wenn du es nicht anschaust, wow, du kannst auch Lotto spielen. Weil eine Ehe scheitert deswegen, weil entweder einer nicht konfliktfähig ist oder Charakter hat, dass er redet immer nur, aber tut nie was, oder gar nicht lernbereit ist, an sich gar nicht arbeiten will, aber ihr heißt an mir arbeiten. Das heißt einfach, jemand kommt mir so nah, dass Dinge rauskommen. Und die Sachen würde ich mir anschauen. Die Hobbys, forget it. Ey, ich bin seit 20 Jahren verheiratet, weißt du, was ich damals für Hobbys hatte? Die habe ich alle nicht mehr. Dafür habe ich neue Hobbys. Meine Frau zum Beispiel restauriert Möbel. Hätte ich das mal vor der Ehe gewusst, du. Das ist das Letzte, was ich machen würde, verstehst du? Menschen verändern sich, Hobbys verändern sich. Das ist das Schöne. Gott hat die Idee, dass du auf 1000 Varianten eine Person erobern kannst in deinem Leben. Und nicht auf die gleiche Art 1000. Das ist langweilig. Immer einen kleinen Spruch. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Oder soll ich nochmal wiederkommen? Wow. Und das machst du seit 10 Jahren in der Disco. Mensch, entwickelst du dich weiter. Du bist so ein krasser Typ. Immer noch den gleichen Spruch. Ja klar. Und dann ein bisschen schwingen und so. Geht doch schon. Oh Mann, es ist dein Ernst, oder? Gott will, dass du auf 1000 Arten den gleichen Partner eroberst. Und der verändert sich. Der ist komplex. Der entwickelt sich weiter. Das heißt, Hobbys, die sind so unwichtig. Ich kann es dir gar nicht anders sagen. Aber die anderen 5 Sachen, die sind matchentscheidend.
Ich habe noch eine andere Frage. Muss ich sie jetzt hier reinschreiben?
Ja, bitte, dann kann ich noch abstimmen, ob ich sie will.
Und zwar, also du hast ja auch, ich habe mit Leo drüber geredet, mit dir drüber geredet und ich beobachte das, dass sehr, sehr viele Menschen Single sind und männlich wie weiblich und sich irgendwie nicht finden, nicht einmal in der Kirche. Und auch in der Gesellschaft, wir leben in einer Gesellschaft, man sagt, hat noch nie eine Gesellschaft mit so vielen Singles gegeben wie jetzt. Und gleichzeitig beobachte ich auch, dass jeder trotzdem seine eigene Agenda fährt. Und was würdest du jetzt da sagen, was können wir als Kirche oder praktisch jetzt hier oder im ICF München verändern, dass sich das ändert und Leute sich finden? Speed-Dating, oder?
Also es ist ein großes Ringen, das wir auch haben. Also wir haben 500 Singles bei uns in der Kirche und die sind alle knackig und sehen gut aus. Und ich denke mir, what's the problem? Ich könnte als Pastor immer 2er-Pärchen bilden und es wird ein Erfolg. Ich sage aber, ihr heiratet mal, nee, will ich, mach mal. Es wird ein Erfolg, weil die Werte sind da, der Charakter ist da, die Konfliktfähigkeit da ist, die Lernbereitschaft da und die lieben Jesus über alles. Das wird ein Erfolg, das weiß ich jetzt schon. Und trotzdem klappt es irgendwie nicht. Und ich glaube, was wir anbieten können, ist, dass wir so ehrliche Themen haben, dass wir überhaupt drüber reden. Weil ich glaube, wir haben alle Vorstellungen, die sind von Hollywood und Bollywood erzeugt. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir manche Luftschlösser zerstören. Weil wenn ich nach dem perfekten Partner weiter suche, dann suche ich einfach bis in die Ewigkeit. Auf der anderen Seite müssen wir das füllen wieder mit göttlichen Ideen, was wir zum Beispiel heute anfangen. Das ist ganz wichtig, nach was suche ich denn eigentlich dann? Und dann, glaube ich, hängt es mit uns selber zusammen, dass wir Plattformen schon haben, die auch wichtig sind, dass man sich kennenlernt. Also zum Beispiel, Abendgottesdienste sind übrigens schlauer als Singles, als Vormittagsgottesdienste. Nur mal so als Tipp. Weil wenn ich Familie habe, gehe ich vormittags. Ist nicht ganz so die Zielgruppe für Singles. Ja? Also ich würde dann in solche Settings reingehen. Und natürlich ist immer die Frage, was bietet man darüber hinaus an? Und ich glaube, dass man als Single auch immer hinterfragen kann, Jesus, zeig mir mal, inwiefern mich die Zeit so geprägt hat, dass ich entweder übertriebene Vorstellungen habe oder mein Ego sehr stark in den Mittelpunkt stelle, weil das ist ein großes Problem. Jesus sagt uns, dass wenn wir innerlich sterben, werden wir das Leben gewinnen. Wenn es nicht mehr um mich geht, werde ich frei. In Beziehungen suchen wir aber genau das Gegenteil. Wir suchen jemanden, der mich erfüllt, der mich in den Arm nimmt, der mit mir Sex hat, der für mich da ist und so weiter. Und so Fragen. Genau, und ich glaube, da fängt es bei mir an, dass ich mir überlege, was habe ich überhaupt für einen Wunsch im Bereich Beziehung? Das könnte auch helfen. Und Plattform muss man gemeinsam brainstormen, weil ich merke, wenn die Plattformen schlecht sind, kommen nur die Singles, die keiner will. Also, wo alle Singles, die attraktiv sind, nie hingehen würden, weil sie sagen würden, wow, wenn ich da hingehe, da werde ich aufgefressen, alle reden mit mir 24 Stunden und ich will gar nicht mit dem so lange reden. Das heißt, es braucht auch eine kreative, attraktive Plattform, wo man kreativ wird.
Gut, da waren ein paar ganz schlaue Fragen. Gut, wie habt ihr es praktisch geschafft, eure sexuell aktive Vergangenheit, Vergangenheit und Lust hinter euch zu lassen und eine göttliche Beziehung zu suchen?
Also für mich war es ganz viel, selber die Bibel zu lesen und zu Gott zu sagen, was ist eigentlich dein Plan? Weil ich habe jahrelang so unterbewusst gedacht, Gott hat was falsch gemacht. Also warum habe ich so einen starken Trieb in mir zum Beispiel? Ja? Warum ist es aus männlicher Sicht so anstrengend gefühlt, treu zu sein? Was hat Gott, ich habe immer gedacht, er hat was falsch gemacht. Kennst du das so? Also ich hätte es nie so gesagt, aber es hat sich so angefühlt. Also habe ich gesagt, Jesus, du musst mir wirklich beibringen, was ist eigentlich deine Idee hinter dem Sexualtrieb? Was ist deine Idee dahinter? Und deswegen das Erste ist, natürlich Dinge hinter mir, natürlich geht free. Ich habe mich Verbindungen, die ich hatte in der unsichtbaren Dimension, durchgeschnitten zu meinen Ex-Partnern. Ich habe Gott gebeten, dass die Bilder in meinem Kopf und in meinem Herzen er anfängt zu ersetzen und zu löschen. Und das ist ein Wunder, dass das Gott macht. Das ist übrigens genauso, wenn du Pornografie dir immer reinpfeifst, wirst du keine glückliche Sexualität leben, weil in deinem Kopf und deinem Herzen sind so viele Bilder abgespeichert, dass du nie Intimität zulassen kannst, weil Intimität heißt, ein Mann und eine Frau sind nur bei sich. Wenn du es nicht machst, hast du das überfüllte Ehebett. Was ist das überfüllte Ehebett? In deiner Fantasie sitzen da noch 1000 andere Frauen oder 1000 andere Männer. Dann wirst du nie erfüllte Intimität haben. Das heißt, Gott will dich heilen, will dich befreien, wiederherstellen. Und dann war noch für mich der Punkt, den Sexualtrieb neu zu entdecken. Und ich habe gemerkt, der Sexualtrieb ist die kreativste und schönste Kraft, wenn du sie göttlich einsetzt. Wenn du einen Fokus hast. Aber die meisten Männer haben zum Beispiel keinen Fokus. Die schauen überall rum und sind überall. Und dadurch haben sie gar keine Kraft mehr. Gott hat mich so gemacht, dass ich auf eine Frau meinen Fokus setze. Und dass ich all die Kreativität und Energie, die dort hochkommt, investiere, um sie wieder zu erobern und nicht frustriert zu sein. Und das ist ein Weg gewesen für mich jetzt persönlich. Und deswegen, was ich gemacht habe, ich habe intensiv immer wieder die Bibel aufgeschlagen, Gott gesucht, habe mit Leuten darüber geredet, habe gesagt, da muss doch noch mehr sein und diese Vergangenheit intensiv hinter mir zu lassen.
Danke vielmals, Tobi, für deine Offenheit. Ich habe gerade gesehen, die Zeit schreitet massiv voran. Die Band kann gerne auf die Bühne kommen. Und vielleicht könntest du noch mit ein paar Gedanken abschließen und noch dass wir gemeinsam noch das Abendmahl nehmen, was du noch zum Thema hast, Singles-Beziehungen, einen Tipp, wo du uns noch mitgeben willst und so auch abschließen.
Ich glaube, als abschließend möchte ich sagen, ganz egal in welcher Lebensphase du bist, du kannst feststecken in deiner Emotion gerade. Du kannst dich einsam fühlen, egal in welcher Lebensphase du bist. Letztens haben sich wirklich in Realität mit diesem Beispiel, wie ich abschließend, drei Frauen in unserer Kirche unterhalten. Das ist kein gefaktes Beispiel. Die eine ist Single, die eine ist verheiratet und die andere hat Kinder. Und haben sich unterhalten, was sie letzte Woche gedacht haben. Die Single-Frau hat gedacht, sie wäre gern verheiratet. Die Verheiratete hat gedacht, sie hätte gerne Kinder. Und die Kinder hat sich gedacht, ich wäre gerne wieder Single. Krass, oder? Weil alle drei waren gerade unglücklich, alle drei waren gerade einsam, alle drei hatten gerade eine Sehnsucht in sich. Und ich glaube, was wir heute Abend machen können, ist, mit all unserem Zerbruch, mit all unserer Unfertigkeit und all unserer Unperfektion, die in uns ist, heute bewusst das Abendmahl neu einzugehen und sagen, Jesus, ich wünsche mir, dass du in meinen Beziehungen drin bist. Ich wünsche mir, dass du mir hilfst, Körper und Seele zu unterscheiden, dass du mir zeigst, was dein Plan ist. Vielleicht merkst du auch, dass Gott heute dir ganz konkret Dinge zeigt, wo du umkehren willst, weil du merkst, du rebellierst gegen Gott die ganze Zeit. Du verhältst dich so, als wüsstest du alles besser. Du überhebst dich sogar innerlich über das Wort Gottes. Und wenn das heute der Heilige Geist dir zeigt, dann kannst du umkehren und sagen, Jesus, tut mir leid. Du hast das Leben erfunden. Zeig du mir, wie das funktioniert. Hilf du mir jetzt in meiner Lebensphase, dir zu begegnen. Und ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist Abendmahl ist bereit. Wir können dort Jesus neu aufnehmen und dafür würde ich beten, dass wir das tun und Gott neu begegnen. Weil je intimer wir mit Gott kommen, desto intimer können wir mit Menschen sein. Wenn es dir schwerfällt, mit Gott intim zu sein, zum Beispiel nachher beim Worship. Worship singen gesungene Gebete, das sind Liebeslieder für Gott. Vielleicht bist du oft hier und denkst dir, ich kann das gar nicht singen. Dann kannst du heute sagen, Gott, hilf mir erstmal, Intimität mit dir zuzulassen. Du hast mich geschaffen. Ich will dir nah sein. Hilf mir heute, dort Durchbrüche zu machen. Und dann wird Gott alles in die Hand nehmen. Er wird dir nach und nach alles zeigen. Und deswegen möchte ich dafür jetzt beten. Lass uns gemeinsam aufstehen und einfach in aller Schwachheit, wenn du willst, deine Hand auf dein Herz legen, weil ich denke, unser Herz ist für uns alle in Mitleidenschaft gezogen, egal in welcher Beziehung wir gerade stehen. Und Jesus, wir stehen heute vor dir und wir beten heute, dass du uns frisch begegnest. Ich danke dir fürs Abendmahl. Ich danke dir, dass wir dich dort zum ersten Mal ganz neu aufnehmen können. Alles, was du am Kreuz getan hast, indem wir das Brot essen, wie dein Leib, den du gegeben hast, das Blut, für das der Wein steht oder der Saft, dass wir es neu aufnehmen können, diese Auferstehungs- und Veränderungskraft. Ich bete auch, dass du heute im Worship uns neu begegnest, dass wir lernen, Intimität mit dir zuzulassen. Du siehst, was uns hindert. Du siehst, was uns blockiert. Du siehst, dass uns manchmal schwerfällt, unser Herz zu öffnen dir gegenüber. Ich bete, dass du uns heute zeigst, wie du uns dort neu begegnen willst. Und ich bete deine Heilungskraft heute, deine Wiederherstellungskraft. Und ich binde den Geist der Lüge, der Täuschung und der Anklage über dir, dass du merkst, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Er klagt dich nicht an, egal wie oft du auf die Herdplatte gefasst hast. Er will dich verbinden, er will dich heilen, er ist für dich am Kreuz gestorben. Er liebt es, wenn du dein Herz in allem Zerbrechlichkeit ihm heute hinstreckst in diesen gesungenen Gebeten.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.